In Spain there is some rough winter as well. Yeah.
Das Wetter ist immer ein gutes Thema, um warm zu werden, besonders in Šiauliai, einem NATO-Stützpunkt in Litauen. Hier stapft man im April noch durch den Schnee. Spanische und portugiesische Kampfpiloten überwachen hier den Luftraum über der Ostsee. In ihrer Heimat sitzt man zu dieser Zeit schon in kurzen Hosen auf der Terrasse, aber die jungen Männer sind ja auch nicht zum Vergnügen hier, sondern um ungebetene Flugzeuge aus dem Luftraum fernzuhalten. Und das rund um die Uhr. Der Overall des spanischen Kampfpiloten schlackert um seine Hüften wie bei einem Skifahrer in der Mittagspause. Hier an der sogenannten Ostflanke der NATO wird jeden Tag der Ernstfall geübt und der sieht so aus.
Wenn der Alarm losgeht, dann rennen wir sofort los. Manche schmeißen noch den Kaffeebecher um, ein Auto bringt uns zum Kampfjet, dann checken wir die ganze Ausrüstung und dann los.
15 Minuten vom Alarm bis zum Abheben, da bleibt nicht mehr die Zeit, sich umständlich einen Overall über die Füße zu ziehen, darum bleibt er immer an. Was für den diensthabenden Piloten gilt, gilt auch für den diensthabenden Kampfjet. Zwei FA-18-Abfangjäger stehen hier in Litauen vollgetankt und durchgecheckt, sozusagen mit laufendem Motor, jederzeit zum Einsatz bereit. Aber was gilt hier als Ernstfall? Auch darauf haben die spanischen Kampfpiloten eine Antwort.
Es gibt eine internationale Flugzone, da gilt eine besondere Verantwortung. Da sind auch Privatmaschinen unterwegs. Also selbst wenn man nicht in fremden Luftraum eindringt, sondern in diese internationale Flugzone, muss man sich an bestimmte Regeln halten. Man muss mit der Flugsicherung sprechen und sich identifizieren. Wenn das nicht passiert, müssen wir handeln.
Wie oft so ein Regelverstoß vorkommt, will keiner so genau sagen. Weniger als 10-mal im Monat lautet die vage Antwort. Aber keiner bestreitet, dass die Übertritte aus Russland zugenommen haben. Gut 1000 Kilometer sind es von hier nach Moskau. Mallorca, Düsseldorf sind weiter entfernt. Aber nervös machen lassen, das wollen sie sich hier gerade nicht.
Wir tun unser Bestes, wir sind sehr professionell, wir sind sehr verantwortungsvoll, um die Sicherheit herzustellen, aber nicht zu einer Eskalation beizutragen. Wir wollen von den Russen nicht missverstanden werden, deshalb ist unser Ziel zu entspannen, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass der baltische Luftraum sicher ist.
Um diesen Spagat, Entspannung bei gleichzeitiger Sicherheit hinzukriegen, gibt es mehrere Warnstufen. Man kennt sie aus diversen Actionfilmen. Erstmal aufsteigen und signalisieren, wir haben dich gesehen, das sogenannte Shadowing. Stufe 2 mit den Flügeln wackeln, wie man eine Fliege verscheucht. Wenn das feindliche Flugobjekt dann immer noch nicht umdreht, kann der Pilot seinen Flieger kurz zur Seite drehen und zeigen, mit welchen Waffen er so bestückt ist, wie der Mafiaboss, der seinen Mantel aufschlägt und die Messer zeigt. Der letzte Schritt wäre der Abschuss. Darüber entscheidet dann aber das Land, das den Piloten stellt. In diesem Fall wären es die Spanier. Doch von solchen Extremsituationen ist man hier in Šiauliai im Norden Litauens weit entfernt. Dennoch, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist man in Litauen nervös. Und weil die baltischen Staaten, Lettland, Estland und Litauen, keine eigenen Kampfjets haben, um ihren Luftraum zu überwachen, helfen eben die anderen Mitgliedstaaten aus. Jede Mannschaft bleibt für 4 Monate, wie eben die Spanier. Ein kleines Beispiel für den großen Artikel 5, alle für einen. Diese Lebensversicherung hat Litauen 2004 abgeschlossen. Damals ist das Land mit 6 anderen osteuropäischen Ländern dem NATO-Verteidigungsbündnis beigetreten. Dafür reisten die 6 Regierungschefs nach Washington. Jedes neue NATO-Mitglied wurde vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush bei strahlendem Sonnenschein im Garten des Weißen Hauses begrüßt.
Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization.
Die Tür zur NATO, so Bush, bleibe für alle Länder offen, bis Europa in Frieden vereint ist.
The door to NATO will remain open until the whole of Europe is united in freedom and in peace.
Die Rede von Bush damals zeigte aber auch, dass die NATO zu Beginn der Jahrtausendwende eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Wir werden uns niemals der Gewalt Einzelner beugen, sagte er. Die USA standen immer noch unter dem Schock der Angriffe auf das World Trade Center 2001 in New York und Washington. Die Gefahr, so der Eindruck damals, laure nicht mehr im Kreml in Moskau, sondern in den Häusern islamistischer Terroristen in Afghanistan, Pakistan und dem Irak. Als erstes und einziges Land nahmen die USA nur einen Tag nach den Anschlägen den Artikel 5 in Anspruch, den Beistandsartikel.
Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.
Da ist also der berühmte Artikel 5, das alles für einen Versprechen, das Jahre später ausgerechnet ein amerikanischer Präsident in Frage stellen würde. Die NATO wurde am 4. April 1949 von 12 Ländern gegründet, darunter die Benelux-Staaten, Frankreich, Italien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Für sie sprach der damalige Präsident Harry S. Truman.
Die Nationen, die das Dokument unterzeichnen, verpflichten sich den friedlichen Prinzipien der Vereinten Nationen. Sie pflegen freundschaftliche Beziehungen und wirtschaftliche Kooperation und wenn das Gebiet oder die Unabhängigkeit von einem bedroht ist, kommen sie ihm zu Hilfe.
And to come to the aid of any one of them who may be attacked.
12 Staaten also, die unter dem Eindruck zweier Weltkriege Frieden und Freiheit über den Kontinent bringen wollten. Am Ende entstand die NATO aber vor allem aus der Angst vor den zunehmenden sowjetischen Aggressionen. Dagegen wollte Europa den starken Partner USA als Verbündeten wissen. West gegen Ost, Kommunismus gegen Kapitalismus, der Gegner für die NATO wohnte seit Anbeginn in Moskau. Im Zentrum des Ost-West-Konfliktes das geteilte Deutschland. Die Bundesrepublik wurde wenige Jahre später aufgenommen, am 9. Mai 1955, einen Tag nach dem Jahrestag der Kapitulation. Es lag vor allem am damaligen Bundeskanzler Adenauer, dass die Länder, die von Deutschland überfallen und besetzt wurden, diesem Land wieder trauten. Adenauer bedankte sich auf Deutsch.
Die Bundesregierung ist entschlossen, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten für Frieden und Freiheit einzutreten. Ich weiß, dass das ganze deutsche Volk so fühlt und denkt. Auch jene 18 Millionen, denen immer noch versagt ist, frei auszusprechen und über ihr Schicksal frei zu bestimmen.
Im gleichen Jahr gründete die Sowjetunion den Warschauer Pakt, in dem dann die damalige DDR Mitglied wurde. NATO gegen Warschauer Pakt, es pendelte sich ein Gleichgewicht des Schreckens ein. Beide Bündnisse haben genügend Atomwaffen, um sich gegenseitig zu vernichten. Und doch gab es auch immer wieder Abrüstungsverhandlungen. Im Dezember 1979 fassten die Mitgliedstaaten den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Während mit der Sowjetunion über den Abbau von Raketen verhandelt wurden, konnte die USA wieder atomare Mittelstreckenraketen in Europa stationieren. Am 10. Juni 1982 protestierten fast eine halbe Million Menschen in Deutschland gegen die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Europa. Mit dabei Wolfgang Niedecken, der Sänger von BAP. Er setzte diesen Tag mit dem Lied 10. Juli ein Denkmal. Plant uns nur nicht bei euch ein, wir haben mit eurer Logik nichts am Hut, heißt es darin. Auch Lukas Beckmann, Gründungsmitglied der Grünen, war Teil dieser Friedensbewegung. Fragt man ihn heute, wie es ihm damit geht, dass Frieden offensichtlich nur über Krieg funktioniert, sagt er.
Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, als jemand, der aktiver Teil der Friedensbewegung war, jetzt seine Position völlig verändert hat. Ich war auch 1993 gleich zu Beginn dafür, dass die NATO nach den ersten Angriffen von Serbien gegen Kroatien und dann Serbien und Kroatien zusammen gegen Bosnien, dass die NATO da sofort sich einmischt. Denn es war absehbar, dass je länger das dauert, desto größer wird das Elend.
Es folgten Jahre des Aufbruchs und des Friedens. Michail Gorbatschow kam in Moskau an die Macht. Die Mauer fiel, der Warschauer Pakt löste sich auf. Europa, so scheint es, hat keine Feinde mehr. Die NATO fällt in ein Wachkoma. In Ost-Berlin wird die Stasi-Zentrale gestürmt, um die Vernichtung von Akten zu verhindern. Und in Dresden, in der Angelikastraße, verfolgt ein gewisser Wladimir Putin diesen Lauf der Geschichte. Er saß dort für den russischen Geheimdienst KGB. Was sich um ihn herum abspielte, ist für ihn ein Albtraum, den er nicht vergessen wird. Als die deutsche Wiedervereinigung vor der Tür steht, stellt sich auch die Frage, soll denn das gesamte große Deutschland in die NATO aufgenommen werden? Die entscheidenden Verhandlungen darüber spielten sich zwischen dem 6. und 25. Februar 1990 ab. Am 10. Februar erklärte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher:
Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
Ähnlich äußerte sich auch der amerikanische Außenminister Baker. Hat also Putin einen Punkt, wenn er heute behauptet, die NATO habe ihr Wort gebrochen und sich rechtswidrig bis an die russische Grenze ausgedehnt? Die amerikanische Historikerin Marie Elisa Rotti hat diese drei Wochen akribisch recherchiert. In einem Fernsehinterview mit der ARD sagte sie dazu:
Als Baker dann nach Hause fuhr und von diesem Gespräch seinem Chef Bush berichtet hatte, sagte Bush, Bush hat ihn zurückgepfiffen. Bush sagte, also da bist du zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin der Präsident, nicht du. Das will ich nicht. Baker hat dann sogar einen Brief geschrieben an dem bundesdeutschen Außenministerium, kurz danach, tut mir leid, ich habe für Verwirrung gesorgt, darüber sollen wir nicht mehr reden. Diesen Brief habe ich im Rahmen meiner Forschung für mein Buch entdeckt.
Im NATO-Hauptquartier in Brüssel ist das Büro des NATO-Generalsekretärs mit Originalmöbeln aus den Anfangsjahren zu besichtigen. Auf dem Schreibtisch steht ein Foto von Manfred Wörner, dem einzigen Deutschen, der einmal die NATO geführt hat. In Deutschland ist sein Name nicht mehr sehr präsent. Das mag auch daran liegen, dass er schon mit 59 Jahren verstorben ist. Aber für die Osterweiterung der NATO spielt er eine Schlüsselrolle, wie Nick Nguyen, der NATO-Archivar, erzählt.
Immediately, he is the first Secretary General to go to Moscow. He's the first Secretary General to visit, you know, Prague and Budapest to help open up the doors.
Er war der erste Generalsekretär, der nach Moskau fuhr, der erste, der Prag und Budapest besuchte. Er half, die Türen zu öffnen. Und noch etwas lernt man im Gespräch mit dem NATO-Archivar: Bequeme Sitzgelegenheiten sind für Verhandlungen extrem wichtig. Auch diese softe Diplomatie lässt sich im NATO-Hauptquartier bewundern. Ins braune Ledersofa sinkt man tief ein und möchte gar nicht mehr aufstehen. Aber weiche Möbel und nette Worte reicht natürlich nicht, um Moskau dazu zu bewegen, das Vereinigte Deutschland in die NATO aufzunehmen. Das Problem wurde am Ende mit Geld gelöst. Die Sowjetunion bekam Milliarden aus Deutschland. Dafür stimmte Gorbatschow zu, dass das Vereinigte Deutschland Mitglied der NATO werden durfte. Als weitere Bedingung durften keine internationalen NATO-Truppen und Atomwaffen im Osten Deutschlands stationiert werden. Die deutschen Streitkräfte sind auf 370.000 Soldatinnen und Soldaten zu begrenzen. Das Vereinigte Deutschland durfte also unter das Dach der NATO schlüpfen. Aber was sollte mit den anderen ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes geschehen? Mit den Polen und Ungarn, den Balten und ja der Ukraine? Ein Grund für den Angriff gegen die Ukraine ist ja, dass Putin behauptet, die NATO hätte sich absprachewidrig nach Osten ausgebreitet. Tatsache ist aber, es gibt keinen Vertrag, der dies festlegt. Daher bleiben nur Erinnerungen von Beteiligten, die sich wie folgt zusammenfassen lassen. Zu Beginn der 90er Jahre wurde noch gar nicht über einen NATO-Beitritt der osteuropäischen Staaten verhandelt. Im Gespräch war sogar eine Sicherheitszone für ganz Europa. Diese hätte sogar Russland mit einbezogen. Fragt man Heinrich Braus, der viele Jahre Deutschland bei der NATO vertreten hat, ob bei der Osterweiterung Fehler gemacht wurden, sagt er ganz klar:
Nein, denn ich sage lieber, die Öffnung der NATO für neue Mitglieder aus Mittelosteuropa geschah im Einvernehmen mit Russland und der Ukraine. Das wird immer unterschlagen. Das wird auch in Deutschland nicht klar genug gesagt und von Putin schon gar nicht. 1997 wurde der Beschluss gefasst. Da war man noch in good terms mit Russland und natürlich auch mit der Ukraine.
Bis zum Ausgang des vergangenen Jahrtausends waren die Beziehungen zu Russland also gut oder zumindest friedlich. Doch wenig später kam Wladimir Putin in Moskau an die Macht und griff in den Lauf der Geschichte ein.
Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unser Volk schafft, der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird, mit Folgen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wenig später beginnt die Bodenoffensive, wie hier am Übergang von der Halbinsel Krim. Aus mindestens vier Richtungen rollen russische Panzer auf das von der Ukraine kontrollierte Gebiet. Es kommt zu Kämpfen. Ukraines Präsident Selenskyj lässt das Kriegsrecht verhängen und fordert seine Bürger auf, zu den Waffen zu greifen. Die Ukraine wird sich verteidigen und wird ihre Freiheit nicht aufgeben, egal was Moskau denkt. Für uns Ukrainer ist die Unabhängigkeit das höchste Gut, sowie das Recht, auf dem eigenen Boden nach eigenem Willen zu leben.
Am 24. Februar 2022 bestätigte sich, was die Geheimdienste seit Wochen vorhergesagt haben: Russland greift die Ukraine an. An diesem Donnerstag jagt eine Krisensitzung im NATO-Hauptquartier die nächste. NATO-Generalsekretär Stoltenberg geht noch am selben Tag mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit.
Today the North Atlantic Council decided to activate our defense plans.
Der Nordatlantikrat hat heute beschlossen, unsere Verteidigungspläne zu aktivieren. Das ist ein umsichtiger Schritt, um unsere Verbündeten in dieser Krise zu beschützen. Und es versetzt uns in die Lage, die schnelle NATO-Einsatztruppe dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Wir haben in den letzten Wochen Tausende von Soldaten in den Osten Europas verlegt. Wir haben mehr als 100 Jets in höchster Alarmbereitschaft, um unseren Luftraum zu schützen, und mehr als 120 Schiffe vom hohen Norden bis zum Mittelmeer. All das zeigt, unser gemeinsamer Verteidigungsartikel 5 ist hieb- und stichfest.
All this shows that our collective defense commitment, Article 5, is ironclad.
Aber stimmt das denn wirklich? Der Artikel 5 hat an Schärfe verloren, seitdem ihn die Amerikaner 2017 in Zweifel ziehen. Es ist der neue US-Präsident Donald Trump, für den die NATO eine Art Sicherheitsdienst ist. Wenn du zahlst, gibt es Schutz, sonst halt nicht. Vor allem die Deutschen regen ihn auf, machen Gasgeschäfte mit Russland, sind wie die schwäbische Hausfrau Knausrig bei ihren Verteidigungsausgaben, und die Amerikaner sollen ihre ganzen schönen Dollars für deren Verteidigung ausgeben, so seine einfache Rechnung. Bei einem gemeinsamen Essen im Juli 2018 mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg platzt Trump der Kragen.
But Germany is totally controlled by Russia.
Deutschland wird total von Russland kontrolliert, weil die 60-70% ihres Gases von Russland bekommen. Das ist schlecht für die NATO. Darüber müssen wir mit Deutschland sprechen. Und dann zahlen sie nur etwas über 1% ihres Bruttosozialproduktes für Verteidigung. Und wir zahlen über 4%. Wir beschützen Deutschland, wir beschützen Frankreich, und das geht schon seit Jahrzehnten so. Das wurde schon von anderen Präsidenten angesprochen, aber sie haben nichts getan. Entweder sie haben es nicht verstanden oder sie wollten nicht hineingezogen werden.
And yet we're paying a lot of money to protect. Now this has been going on for decades. Donald Trump und Wladimir Putin, beide führen auf ihre Weise dazu, dass die Rüstungsetats der europäischen Länder hochgefahren werden, wie Hochwasserschutzwände vor einem Unwetter. Munition, Waffen, Panzer, Verteidigungssysteme, die Rüstungsindustrie wird von der Nachfrage regelrecht überrollt. Eine Branche, die jahrelang das Schmuddelkind der Wirtschaft war, wird plötzlich hofiert wie ein Chiphersteller. Am meisten profitiert die amerikanische Rüstungsindustrie. Und der NATO-Generalsekretär fordert immer mehr Waffen, mehr Geld. Wenn die Ukraine an Russland fällt, wären die Kosten noch viel höher als jedes Waffensystem. Gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbreiten beide die Botschaft: Wir unterstützen die Ukraine, whatever it takes.
This is also a clear message that we will stand by Ukraine for as long as it takes.
Aber nicht überall kommt diese Botschaft gut an. In großen europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden werden die extremen Rechten stark, die gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sind. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat also nicht mehr viel Zeit. Im Herbst läuft seine Amtszeit endgültig ab. Ruhelos reist er in den 32 NATO-Staaten hin und her und versucht, die NATO Trump-proof zu machen, wie es inzwischen heißt, Trump-fest, für eine zweite Amtszeit. Egal welches politische Unwetter aufzieht, die Verteidigungsmauern sollen halten. Die Sandsäcke werden gefüllt mit Geld, mehr Verantwortung für die NATO, Abwehrsystemen und einem neuen NATO-Generalsekretär. Die Mitgliedsländer haben sich auf Mark Rutte geeinigt. Ob das für die Ukraine reicht? Wahrscheinlich nicht. Denn den größten Schutzschild versagen die Länder bislang: die Aufnahme in die NATO. Die letzten, die unter den NATO-Schirm geschlüpft sind, waren Finnland und Schweden. Das Bündnis hat damit zwei starke Mitglieder bekommen. In einer feierlichen Zeremonie wurden sie in das Bündnis aufgenommen.
The flag of the Kingdom of Sweden will now be raised while the national anthem is played. It will be raised simultaneously at NATO headquarters as well as NATO's two strategic commands.
Die sogenannte Ostflanke der NATO ist damit in den letzten Jahren deutlich stärker geworden. Die osteuropäischen Länder leben dennoch in ständiger Nervosität. Wäre die NATO also fit genug, um einen Angriff Putins abzuwehren? NATO-Experte Baus sagt ja.
Stellen Sie sich vor, Putin käme auf die Idee, über Belarus Litauen oder Estland anzugreifen, weil das kleine Länder sind. Und er durch einen schnellen Zugriff glaubt, sich Vorteile zu verschaffen und dann die NATO zu erpressen. Dann wäre die NATO durchaus in der Lage, sehr schnell zu reagieren mit ihren Reaktionskräften zu Lande, vor allem auch in der Luft und auch zur See in der Ostsee. Der Beschluss zur Verteidigung dieses Landes und damit das Ausrufen des Artikel 5 würde innerhalb sehr kurzer Zeit getroffen. Darauf ist die NATO eigentlich seit geraumer Zeit eingestellt, dass so etwas passieren könnte.
Aber vielleicht sitzt ja auch die größte Bedrohung für die NATO in den eigenen Reihen. Die Vereinigten Staaten von Amerika könnten vom Retter zum Risiko werden. Sie sind die Sauerstoffflasche, an der unsere Verteidigung hängt. Die USA tragen 2/3 der Kosten. Sie haben überall in Europa ihre Soldaten stationiert, mit rund 15.000, die meisten in Deutschland. Und sie haben Atomwaffen. Was wird davon bleiben? Was würde ein Präsident Trump abziehen? Max Bergmann ist Sicherheitsexperte beim Zentrum für Strategik und internationale Studien in Washington. Er prophezeit zumindest eine Veränderung.
Es wird Veränderungen geben. Die USA konzentrieren sich immer mehr auf China. Das ist die größte Bedrohung für die USA. Und die Frage ist, ob die USA die Kapazitäten für einen Krieg mit China und Russland haben. Ich denke nicht.
So does the US have the military capacity? Deshalb müsse Europa mehr für seine Verteidigung tun. Es gäbe immer noch keine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Jedes Land macht, was es will. Das müsse sich ändern. Aber das ist eben nicht so einfach. Die Ungarn machen bei der Ukraine-Hilfe nicht mit. Für die Südeuropäer ist der Krieg ohnehin weit entfernt. Und auch ein EU-Verteidigungskommissar wird nur mehr Bürokratie, aber nicht mehr Sicherheit geben. Auch da sind sich die meisten Experten einig. Aber brauchen die Amerikaner nicht auch die Europäer als Verbündete?
So we get tremendous foreign policy benefits from the way things are. Of course, there's, you know, Europeans buy lots of.
Wir haben enorme außenpolitische Vorteile. Die Europäer kaufen unsere Waffen, unsere Handelsbeziehungen sind extrem wertvoll. Wir haben eine große Gruppe von Partnern, auf die wir uns verlassen können. Davon profitieren wir, und das ist den meisten Amerikanern auch klar.
That gives us great benefit, and I think that's I think clear to most Americans.
Bergmann redet mehr zu einer gegenseitigen Partnerschaft als zu der bestehenden Abhängigkeit, vor allem auch im Hinblick auf Russland.
So I think Russia is incredibly strong adversary.
Russland ist extrem stark und darf nicht unterschätzt werden. Es hat seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und wenn man die Produktion von Waffen hochfährt, ist es schwer, das wieder zu ändern. Selbst wenn der Krieg gegen die Ukraine enden sollte, hat es ein Interesse daran, diese Waffen weiter zu produzieren. Das heißt, es stellt ein permanentes Risiko für die NATO dar.
And once you do that, once you sort of ramp up industrial production of weapons, it's oftentimes hard to turn that off.
Wir haben jetzt angemeldet beim Tower, damit die wissen, da kommt jetzt ein Fahrzeug, was auf die Rollbahn fährt.
Zurück in Litauen. An der sogenannten Ostflanke der NATO kennen sie dieses Gefühl der Bedrohung, so der litauische Kommandant. Das Gefühl der Bedrohung haben wir nie verloren, im Gegensatz zu vielen westlichen Ländern, sagt er.
Perception of threat, what we used to have in Eastern Europe, we never lost it. Like Western countries did.
Und darum trainieren sie hier weiter, jeden Tag mit den europäischen Partnern. Nach den Spaniern und Portugiesen kommen jetzt die Italiener.